Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt Christian Conradi heute über neue Maschinenstürmer. Beherrschen wir die Technik oder sie uns?
Bei uns gibt's eine ziemlich seltsame Ostertradition. Eiertrudeln. Da kommt die ganze Familie zusammen und rollt in ja, so einer Art Wettkampf gegeneinander hartgekochte Eier einen Hügel hinunter. Wer es schafft, das Ei ohne Schaden nach unten zu befördern, darf dann sein Osterkörbchen im Garten suchen. Da sind dann meistens Kleinigkeiten drin. Süßkram oder Socken zum Beispiel. Hin und wieder aber auch mal Großes. Ich kann mich an ein Skateboard erinnern und ich glaube mit 12 oder so gab es auch mal ein Fahrrad, das im Garten versteckt war. Als Kind fand ich das super. Mit 16, 17, na, eher nicht so. Es muss Ostern 1998 gewesen sein, als ich mein bunt angemaltes Osterei ziemlich unmotiviert über den Hof rollen ließ und deshalb auch als Erster auf die Suche nach Geschenken gehen durfte. Vor meinem inneren Auge läuft dieser Film gerade ab, wie ich meinen 16 Jahre alten pubertierenden Körper in Richtung Garage schlürfe und ich das Geschenk schon von weitem sehe, versteckt hinterm Busch. Sogar noch in Originalverpackung. Ich meine, sowas gesagt zu haben wie: Wollt ihr mich verarschen? Was soll der Scheiß? Das könnt ihr gleich wieder zurückbringen. Was da zu Ostern hinterm Busch versteckt war? Was hab ich die Dinger gehasst? In meinem Freundeskreis waren Handys völlig verpönt, nur Spießer hatten sowas. Telefonieren zum überteuerten Minutenpreis und nicht mal Internet. Ich glaube, ich habe das Handy nicht mal ausgepackt. Ich habe Handys einfach gehasst. Alles, für das sie stehen und auch, dass meine Eltern, Tanten und Onkel eins hatten. Vor allem aber dieses immer erreichbar sein. Das Gefühl, dass die Eltern jederzeit anrufen können und erwarten, dass man sich immer zu meldet und sagt oder schreibt, wo und mit wem man gerade unterwegs ist. Das Handy als Instrument der Macht. Auf gar keinen Fall werde ich jemals so ein Ding besitzen, höre ich mich noch sagen. Was in den Jahren danach passiert ist, könnt ihr euch sicher denken.
Today Apple is going to reinvent the phone.
Wie sehr der technische Wandel nicht nur mich, sondern die gesamte Gesellschaft nachhaltig verändert hat und das auch weiterhin tut, ist erstaunlich. Ich meine jetzt gar nicht nur sowas wie mobile Kommunikation und Vernetzung mit dem Handy oder Smartphone, sondern ganz aktuelle Entwicklungen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Nano-, Bio-, Gentechnologie. Das sind komplexe Forschungsfelder, deren Regeln, Gesetze, Gefahren, aber auch Potenziale kaum jemand versteht. Wie gehen wir mit der Kritik an Technologie um und mit denen, die Technologie kritisieren? Eine Textilfabrik in England. Eine hochmoderne Weberei. Eine riesige Halle mit dutzenden Maschinen, die die Arbeit von hunderten Menschen erledigen. Ohne zu ermüden, rattern die automatisierten Webstühle Tag und Nacht. Sie produzieren ohne Pause hochwertige Stoffe am laufenden Band. Bedient und gewartet werden sie von unterbezahlten Webern, deren Handwerkskunst noch vor wenigen Jahren sehr gefragt war. Nachts brechen einige der Arbeiter in die Fabrik ein und gehen auf die Maschinen los. Männer schlagen mit großen Hämmern auf die Webstühle ein. Aus Wut und Protest. Ihre jahrelange Ausbildung, ihr angesehener Beruf und ihre Handwerkskunst sind plötzlich nichts mehr wert. Vielleicht denkt ihr jetzt an computergesteuerte Fabriken, an smarte Sensoren der hochdigitalisierten Textilindustrie, an Roboter. Die Szene, die ich eben gerade beschrieben habe, ist allerdings schon über 200 Jahre alt. Sie stammt aus dem Jahr 1812 und ist in einem Holzschnitt verewigt. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung dient heute vor allem als Bebilderung für diverse Artikel und Aufsätze zum Thema Maschinenstürmer. Mit diesem Begriff gingen die Männer und Frauen, die sich im 18. und 19. Jahrhundert gegen die zunehmende Industrialisierung und Mechanisierung auflehnten, in die Geschichte ein. Dafür bezahlten viele von ihnen mit ihrem Leben. Ebenfalls 1812 beschloss das britische Parlament den sogenannten Framebreaking Act, ein Gesetz, das das Zerstören von Maschinen in Fabriken unter Todesstrafe stellt. Schon mal.
Ja,
so sieht's gut aus.
Das ist Johannes Kleske.
Ja. Kommt was rein, geht was raus.
Er ist Zukunftsforscher und hat sich auf das Thema Arbeit spezialisiert. Wenn du den Begriff Maschinenstürmer hörst, ja, was ist da so deine erste Assoziation oder so das erste Ding, was dir dazu einfällt?
Das erste, was mir zum Begriff Maschinenstürmer einfällt, ist ein sprachlicher Begriff, der genutzt wird, um Kritik mundtot zu machen.
Die Debatten um die sozialen Auswirkungen technologischer Entwicklung, die vor über 200 Jahren aufkamen, sind bis heute nicht geklärt. Es geht um die Frage, wem Technologie tatsächlich nützt. Macht sie unser aller Leben leichter oder ist sie ein Werkzeug, um Menschen auszubeuten? Wer trägt die Schuld? Wer die Verantwortung? Die Technologie? Die Menschen, die sie einsetzen? Oder sind die ewig Gestrigen das Problem, die den Fortschritt einfach nur behindern?
Das ist das, wie der Begriff Maschinenstürmer oder Luddit im Englischen heute verwendet wird, um Menschen, die Fortschritt kritisieren, hinterfragen, mundtot zu machen und zu sagen, ah, du bist ja ein Maschinenstürmer. Du willst doch irgendwie, dass wir in die Steinzeit zurückkehren, so, du bist gegen alles Neue. Also ich würde sagen, der Begriff Maschinenstürmer wird heute bewusst missverstanden, um ihn als sprachliche Figur zu verwenden, um Kritik mundtot zu machen.
Die zentrale, oft missverstandene Kritik der sogenannten Maschinenstürmer der ersten industriellen Revolution richtete sich nicht gegen die Technologie per se, sagt Johannes Kleske.
Was die Maschinenstürmer kritisiert haben, waren neue wirtschaftliche, gesellschaftliche Verhältnisse. Was damals, Anfang des 19. Jahrhunderts, passiert ist, ist, dass es neue Technologien im Bereich des Webstuhls gab. Was dazu geführt hat, dass die Fabrikbesitzer, in denen diese ganzen Webstühle standen, die sind plötzlich wesentlich automatisierter. Die Fabrikbesitzer haben das dazu verwendet, um die Löhne der Weber zu drücken. Und das muss man verstehen, damals, die Weber haben sich als wirklich so, als die Elite des Handwerks verstanden. Wahrscheinlich heute ein Coder oder sowas, ne? So, also vielleicht ist es gar kein schlechter Vergleich. So, ne? Das, was heute die Coder sind, die handwerklich tolles Zeug machen, die jeder haben will, das waren damals die Weber. Und plötzlich kommt eine neue Technologie, die dazu führt, dass diejenigen, die Fabrikbesitzer, die ihnen Geld geben, diese Technologie einsetzen, um ihre Löhne zu drücken. Um quasi das Handwerk, was sie vorher mit sehr viel Professionalität und Können ausgeführt haben, wo sie sehr lange für gelernt haben, plötzlich zu automatisieren und sie deswegen rauszudrängen. Was die Maschinenstürmer dann gemacht haben, also diese Weber, damals hießen sie dann noch nicht Maschinenstürmer, was diese Weber gemacht haben, ist zuerst zu versuchen, die Gesellschaft, die Politik davon zu überzeugen, dass es doch nur fair wäre für die, die das über lange Zeit gemacht haben und die das auch weitermachen sollen, sie an dem Fortschritt zu beteiligen, auch an den Gewinnen durch den Fortschritt. Zu sagen, ey, wir führen diese Maschinen, wir müssen da genauso von profitieren wie die Fabrikbesitzer. Und das haben die Fabrikbesitzer nicht akzeptieren wollen und haben wiederum dann die Politik benutzt, um Gesetze gegen die Weber einzuführen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Weber keine andere Chance mehr sahen, als ganz gezielt diese Webstühle zu zerstören, weil die ihre Lebensmöglichkeit zerstört haben. Und daher kommt dieser Begriff der Maschinenstürmer.
Die zerstörerischen Aktionen fanden zwar vorwiegend im Textilsektor statt, es gab aber auch Metallhandwerker, Schleifer und Schmiede zum Beispiel, die gegen Maschinen und neue Produktionsverfahren ankämpften. Aus ähnlichen Gründen. Der Verlust von Privilegien, Geld, sozialem Status und Arbeiterschutz zum Beispiel. Nach 6 Jahren war die Bewegung um 1817 dann endgültig niedergeschlagen. In der Wikipedia steht dazu auch eine interessante Anmerkung. Zitat: Sagten Karl Marx und Friedrich Engels den Maschinenstürmern noch unverstandene Technikfeindlichkeit nach, so zeigt die historische Forschung, dass die Zerstörung von Maschinen keiner irrationalen Technikfeindlichkeit entsprang.
Der rote Faden für mich bei diesem Aufbegehren gegen Technologie ist immer zu gucken, warum wird das gemacht? Also wird das gemacht aus einer diffusen Angst vor dem Unbekannten? Da gibt es bestimmt einige Beispiele für. Oder wird das gemacht, weil man nicht damit einverstanden ist, wie die neue Technologie die Machtverhältnisse verändert? Oder dass die Machtverhältnisse verändern werden, ohne dass man selbst ein Beireden dazu hat. Das ist genau das, was die Maschinenstürmer kritisiert haben. Sie haben gesagt, hier werden Verhältnisse verändert und wir haben keinerlei Sagen da drin. Gerade waren wir noch die Helden des Handwerks. Jetzt sind wir noch die, die für Dumpinglöhne Maschinen bedienen sollen. Und niemand hat uns gefragt. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie am Anfang des 19. Jahrhunderts vom Gesellschaftssystem her eine andere Vorstellung gewesen, andere Machtverhältnisse gewesen. Aber ich sehe ganz häufig, und das zieht sich durch bis heute, dieses Muster, dass es weniger was damit zu tun hat, dass man Angst vor dem Unbekannten hat, sondern dass man nicht einverstanden ist damit, dass irgendjemand anderes bestimmt, wie wir heute zu leben haben und was funktioniert und was nicht.
Ängste, Unverständnis, Kritik, Auflehnung und sogar Zerstörung neuer technischer Entwicklung, vieles davon klingt aus heutiger Sicht seltsam. Angriffe auf Erntemaschinen im Agrarbereich. Öffentliche Kritik an die Bahn als gesundheitsschädliche Technologie, die durch ihre unmenschliche Geschwindigkeit von 40 km/h das Gehirn schädige. Menschen seien nicht dafür gemacht, sich mit so einer hohen Geschwindigkeit zu bewegen. Solche Ansichten wurden Anfang des 20. Jahrhunderts in Zeitungen verbreitet. Auch Autos wurden kritisiert und verteufelt. An den ersten motorisierten Fahrzeugen wurde aber auch ein stark ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle sichtbar. Die Reichen aus der Stadt, die ihre Privilegien in Form von Automobilen nach außen tragen und durch das Land chauffieren.
Das ist eine Diskussion, die von Beginn an mit dem Automobilismus erbittert geführt wurde.
Das ist Rainer Schipporeit vom Berliner Technikmuseum. Er beschreibt die Autodebatte, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, so.
Es gab immer Auseinandersetzungen zwischen den Menschen, die im Dorf wohnten, an einer Straße, wo dann die sogenannten Outler vorbeikamen, die Herrenfahrer, die dann erbittert bekämpft wurden. Es gab umgekehrt auch für die Fahrer, die dann von den freilaufenden Hunden in den Dörfern angegriffen wurden. Das gilt auch für Motorradfahrer. Gab es katalogmäßig Hundebomben, mit denen man die Tiere abschrecken konnte.
Der beste Schutz gegen die Belästigung von Hunden, bestehend aus leicht explosiven, dabei völlig ungefährlichen Stoffen. Man hat nur nötig, die Hundebomben auf die Erde zu werfen. Das stand in einer Anzeige des Stuckenbruck-Katalogs. Das gleichnamige Einzelhandelsversandunternehmen August Stuckenbruck-Einbeck wurde 1888 gegründet und bestand bis 1932. Zusammenfassend kann man sagen, Autobesitzer, also die damals sogenannten Outler, hatten es ganz sicher nicht leicht. In einem Zeitungsartikel aus dem frühen 20. Jahrhundert ist die Rede von einer, Zitat, unbändigen Lust der Straßenjugend, diese neumodischen Rosse mit Steinen, Knütteln oder gar noch unangenehmeren Schießmaterial zu begrüßen und in den Dörfern die Hunde auf sie zu hetzen. Zitat Ende. Was sich oberflächlich zum Beispiel als Neid äußern kann und sich mit Angriffen gegen Technologie und ihre Profiteure richtet, liegt eigentlich viel tiefer. Im Kern geht es um gesellschaftliche Ungleichheit. Und die ist bis heute Realität.
Und ich glaube ganz häufig, dass auch ein oberflächlich sehr irrationales Schimpfen und vielleicht sogar Kämpfen gegen das Neue, Unbekannte, darauf zurückzuführen ist, dass es halt der Kontrollverlust, der Transparenzverlust und der Machtverlust ist, den man spürt und den man damit zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, das war im 19. Jahrhundert mit den Maschinenstürmern ähnlich wie heute, wenn irgendwie in Silicon Valley Steine auf Busse geworfen werden oder in Arizona die Leute sich vor die selbstfahrenden Autos, Testautos stellen und versuchen, die irgendwie zum Crashen zu bringen.
Damit sind wir im Hier und Jetzt gelandet. Aber gleichzeitig stecken wir immer noch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert fest. Denn sich vor ein selbstfahrendes Auto zu stellen, die Unternehmen wie Waymo gerade in den USA auf öffentlichen Straßen fahren lassen, diese Fahrzeuge von der Straße zu drängen oder sie mit Steinen zu bewerfen, das ist vergleichbar mit dem, was um 1912 den Outlern entgegenschlug und 100 Jahre zuvor den Webmaschinen in England. Man kann diese Angriffe also nicht einfach als blinden Technik oder Fortschritt, Hass oder als Vandalismus abtun. Das sieht auch Stacey Higginbotham so. Stacey ist Tech-Expertin und Podcasterin bei Twig. Worüber in der Tech-Szene viel zu selten nachgedacht, geschweige denn gesprochen wird, ist, dass Unternehmen die Welt mit immer mehr Technologien aufrüsten und das geschehe viel zu oft ohne eine demokratische Auseinandersetzung, sagt Stacey.
We do actually risk not having these conversations as like a democratic process.
Das sieht sie als Grund dafür, warum sich aktuelle Angriffe auf Lieferroboter und selbstfahrende Autos in den USA immer mehr häufen. In der New York Times erschien dazu kürzlich auch ein Artikel: Why do we hurt robots? Autor Jonah Engel Bromwich macht klar, diese Angriffe sind ein weltweites Phänomen. Er dokumentiert in seinem Artikel Fälle von Russland bis Japan. Auch in Deutschland gibt es Fälle, die in diese Kategorie passen. Da wäre zum Beispiel sowas wie die Cam-Over-Bewegung. Das sind Menschen, die öffentliche Videokameras zerstören. Ein politischer Akt. Ein Aufbegehren gegen die Überwachungstechnik. Eine Neuinterpretation dessen, was die Maschinenstürmer vor 200 Jahren begonnen haben.
Da passiert genau das. Es ist ein Ausdruck einer Ohnmacht über ein Verhalten von Unternehmen, vom Staat, von Regierungen, wo sie sagen, niemand hat uns gefragt. Niemand hat darüber abstimmen lassen, ob wir das hier wollen. Wo sich das hin entwickelt, hängt ganz stark davon ab, wie die Technologiekonzerne darauf reagieren.
We're unwillingly the beta subjects for this.
Wir werden zu unfreiwilligen Beta-Testern im öffentlichen Raum, sagt Tech-Podcaster Leo Laporte, Host bei Twig. Dass wir alle immer häufiger zu Versuchskaninchen für Tech-Unternehmen werden, ist ein Punkt, den man mit Recht kritisieren könne, betont er im Gespräch mit Stacey Higginbotham.
I guess that's a real point of view, right? That's reasonable.
And it's not like, and that's the other thing. Like,
genau dieses Problem müssen Technologieunternehmen anerkennen, ergänzt sie. Man kann nicht nur die technischen Herausforderungen sehen. Unternehmen müssen endlich anfangen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Sie müssen lernen, mit der schrecklich chaotischen Herrlichkeit umzugehen, die uns Menschen ausmache. Wenn es um selbstfahrende Autos geht, könnte man sagen, okay, die kann man regulieren. Aber wie? Statistisch gesehen sind Computer sehr wahrscheinlich die besseren Fahrer. Wäre es da nicht gesellschaftlich gesehen sinnvoll, das autonome Fahren zu fördern? Oder sollte man es einschränken, da im Zweifel zum Beispiel im Fall eines Zusammenstoßes eine Maschine zwischen Leben und Tod entscheidet? Eine große Frage. Wollen wir die wirklich Maschinen überlassen? Man muss die Moral- oder Ethikfrage aber gar nicht so groß aufhängen. Schon die aktuelle Debatte um Tempolimits auf Autobahnen zeigt ja, dass ein gesellschaftlicher Konsens schwer zu finden ist. So herrlich chaotisch wir Menschen sind, so kompliziert ist auch die Geschichte und was man von ihr lernen kann. Rainer Schipporeit vom Berliner Technikmuseum nochmal.
Es gab da schon immer Auseinandersetzungen und wenn man an die Frage von Geschwindigkeitsbegrenzungen denkt, dann gab es die zu Anfang, aber die war natürlich wachsweich formuliert. Es konnte auch niemand kontrollieren. Das heißt, da stand vielleicht ein Polizist, der gesagt hat, der ist so und so schnell gefahren, aber es gab nichts, wo das irgendwie handfest werden konnte oder juristisch handfest werden konnte. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, ehe so ein Verkehrsregelwerk entwickelt wurde. Und dass diese Diskussion darüber, nach welchen Regeln man sich im Straßenverkehr verhält, die dauert ja bis heute an und war zwischendurch immer sehr intensiv. Also zum Beispiel gab es Geschwindigkeitsbegrenzungen während des Nationalsozialismus, die sich bis dahin entwickelt hatten. Und nach dem Krieg war jede Regulierung sozusagen assoziiert auch mit der Nazi-Herrschaft. Und deswegen hat man versucht, möglichst den freien Bürger fahren zu lassen. Und das hat dazu geführt, dass die Unfallzahlen in ungeheurer Weise angestiegen sind. Wir reden ja von Zehntausenden von Toten, die stillschweigend hingenommen wurden. Und dann erst kam es zu einer Regulierung der Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaften. Und als das selbstverständlich geworden war, dann gab es die Diskussion über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Landstraßen. Und die etwas Älteren unter uns erinnern sich noch an die Diskussion Tempo 100 auf Landstraßen und vor allen Dingen hier in Berlin die unglaublich heiße Diskussion über Tempo 100 auf der AWOS, die ja teils bürgerkriegsähnliche Zustände hervorgerufen hat, weil die Menschen sich extrem reguliert fühlten. Heute diskutiert man darüber nicht mehr, aber was ich sagen will, ist, dass diese Diskussion seit Beginn der Automobilität immer stattgefunden hat und sehr interessante Wendungen genommen hat im Laufe der Zeit.
Wird man in 50 Jahren ebenso darüber reden, wie sinnvoll es war, sich für autonome Fahrzeuge zu entscheiden, so wie wir heute über eine Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb von Ortschaften reden? Das setzt natürlich voraus, dass das selbstfahrende Auto tatsächlich auch Realität wird. Zwar gibt es bereits ausgeklügelte Assistenzsysteme und auch Pilotprojekte tatsächlich autonom fahrender Autos, aber eine Flotte von mehreren Millionen oder vielleicht sogar Milliarden intelligenten und vernetzten Fahrzeugen, das ist aus heutiger Sicht viel mehr eine Vision als ein Abbild tatsächlicher Entwicklung. Genau das ist ein Problem, sagt Zukunftsforscher Johannes Kleske.
Das Faszinierende, wenn wir über, ich sag mal, Technologie in Anführungszeichen diskutieren, ist, dass wir häufig nicht über Technologie reden, sondern über Visionen von Technologie. Also bestes Beispiel ist künstliche Intelligenz. Was ist denn künstliche Intelligenz? In erster Linie ist es mal ein Begriff, der extrem schwammig ist, alles Mögliche zusammenfasst oder je nachdem, wer es benutzt, irgendwas bedeutet. So. Aber es ist ein Begriff, der in uns Bilder, Emotionen weckt. Genauso, ne, so Bilder wie Daten sind das neue Öl und so weiter. Ne? Da geht es nicht um konkrete Technologie, sondern da geht es um Visionen von Technologie. Und ich finde das immer ganz wichtig zu unterscheiden, weil es was ganz anderes ist, ob ich über eine Geschichte diskutiere oder ob ich über eine tatsächliche, ganz konkrete Technologie diskutiere. Und das sieht man auch ganz stark in der Berichterstattung. So, ne? Wir haben immer wieder die Artikel, die künstliche Intelligenz wird das und das und das und das. Und dann, wenn man, also, okay, künstliche Intelligenz kann tatsächlich heute das und das, sind da Welten dazwischen. Unser ganzer Diskurs um künstliche Intelligenz basiert auf Zukunftsbildern von künstlicher Intelligenz. Weniger auf dem, was heute tatsächlich hier und jetzt möglich ist. Ich sehe da tatsächlich auch eine Gefahr drin, weil während wir uns über die Zukunftsbilder diskutieren, passieren ganz konkret Sachen, die vielleicht auch nicht so toll sind. Ich glaube, das ist, hat ganz viel damit zu tun, woher dann auch so Ambivalenzen kommen. Wenn Elon Musk über Technologie vom selbstfahrenden Auto redet, dann hat er Code vor Augen, den er wahrscheinlich selbst teilweise geschrieben hat, so, und Funktionen und Features, die er gerade irgendwie auf seiner Roadmap über die nächsten 3 Jahre in seine Tesla-Software und in die Hardware einbauen möchte und so weiter. Und da hat er ganz konkrete Vorstellungen, wo er hin möchte und so weiter. Aber wenn Elon Musk über künstliche Intelligenz in Großbuchstaben spricht, dann redet er über Technologievision anstatt über Technologie. Und da wird es dann wieder ganz schwammig. Und ich glaube, daher kommt, wie gesagt, viel dieser Ambivalenz, wo wir fließende Übergänge haben, wo wir über ganz konkrete Technologie sprechen und wo wir über Technologievision sprechen. Und deswegen wird es dann häufig so schwammig, was man dann auch merkt, wenn irgendwie in deutschen Feuilletons hauptsächlich über Technologievision gesprochen wird und seit Jahren quasi immer mehr oder weniger das Gleiche, dass es nicht so richtig vorankommt, weil es immer quasi im Schwammigen, in den Narrativen bleibt, ohne die halt tatsächlich zu hinterfragen und zu gucken, wo die herkommen. Und Elon Musk ist für mich ein super Beispiel, als jemand, der es total versteht, mit diesen Visionen, mit diesen Narrativen zu arbeiten, weil sein ganzes Business basiert darauf. Also er braucht Leute, die in ihn investieren, damit er sein Business weitermachen kann. Und deswegen erzählt er Geschichten. SpaceX basiert komplett darauf, dass er diese Geschichten immer weiter treibt, dass er eine Geschichte erzählt von einem aus seiner Sicht angeblich sehr wahrscheinlich einen dritten Weltkrieg und einer Notwendigkeit, die Menschheit auf dem Mars irgendwie als Backup anzulegen, damit, wenn wir uns hier unten alle umbringen, von dort aus die Menschheit wieder starten können und so weiter. Das Spannende daran ist ja tatsächlich, warum sagen wir nicht alle, du spinnst doch?
Wer gibt die Richtung vor? Oder wer sollte sie vorgeben? Unternehmer? Ingenieure? Politiker? Wir alle? Johannes ist optimistisch. Er sieht eine Entwicklung hin zu mehr Teilhabe und Mitbestimmung. Ein langsamer gesellschaftlicher Prozess, der gerade erst beginnt und angestoßen wurde.
Das ist genau die gleiche Entwicklung, die die Maschinenstürmer Anfang des 19. Jahrhunderts angefangen haben. Es wird immer gesagt, ja, die Maschinenstürmer sind gescheitert, weil irgendwie letztendlich hat der Fortschritt ja doch dafür gesorgt, dass alle irgendwie Jobs haben und so weiter. Und das ist total Quatsch. Die Maschinenstürmer sind gescheitert, weil die Regierung mit Soldaten sie umgebracht hat, im Auftrag der Fabrikbesitzer. Aber was sie gemacht haben, was sie gestartet haben, ist die erste Arbeiterbewegung. Sie waren die, die das angestiftet haben und sie haben tatsächlich auch dafür besorgt, dass die Maschinenbesitzer durchaus dann bereit waren, höhere Löhne zu zahlen und so weiter. Und sie waren quasi der Anfang, aus der die Arbeiterbewegung entstanden ist, die erste. Und wir sind heute an einem ähnlichen Punkt, dass wir eine zweite Revolution haben von dem, wie Arbeit funktioniert. Und wie in der ersten Revolution basiert die auf neuen Technologien, die erstmal damals die Fabrikbesitzer, heute die Kapitalbesitzer bevorteilt. Die können das einsetzen, die können da rein investieren, die können damit Sachen bauen. Und mehr verstehen wir die Auswirkung, die Verschiebung der Machtverhältnisse von diesen Technologien auf die Gesellschaften, auch diesen Unternehmen auf die Gesellschaft. Und das führt dazu, dass wir mehr und mehr verstehen, was sich da verändert und fangen an zu sagen, nicht, das ist scheiße, sondern wir wollen da eine Beteiligung dran. Und es ist total faszinierend zu beobachten, wie sie jetzt in den 3,5 Jahren, seit ich angefangen habe, das genauer zu beobachten, wie viel passiert ist und wie auch letztes Jahr so ein Schlüsseljahr war. Ne? Dieses Ding, dass plötzlich 20.000 Google-Mitarbeiter weltweit sich zusammenschließen und fordern, dass man keine Zensur in der Suchmaschine für China macht und solche Sachen. Ne? Also die plötzlich ihre Chefs in die Pflicht nehmen und sagen, so geht das nicht. Wir sind viele, wir haben uns zusammengeschlossen. Wir fordern einen besseren Umgang mit diesen Technologien. Wir fordern einen verantwortungsvolleren Umgang. Das sehen wir plötzlich mehr und mehr. Es ist gar nicht so plötzlich, aber es braucht halt immer so ein bisschen, bis es zur Oberfläche durchdringt, dass ein Bewusstsein entsteht für die Verantwortung. Wenn man überlegt, wo das Silicon Valley in der öffentlichen Wahrnehmung vor 2 Jahren stand und wo es heute steht. Ich sage mal, 2017 dachten wir alle noch, Mark Zuckerberg würde der nächste Präsidentschaftskandidat 2020 werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand daran heute noch glaubt. So viel kann sich plötzlich ändern. Plötzlich müssen sich Facebook-Mitarbeiter dafür verantworten, warum sie denn noch bei diesem Konzern sind. Und da merkt man richtig, da dreht sich was, weil wir jetzt besser sehen und weil es sichtbarer wird. Und das war bislang das große Problem dieser, sag ich mal, Informations- oder Digitalisierungsrevolution, dass sie so unsichtbar war, dass die Konsequenzen so unsichtbar waren, die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Jetzt haben wir ein wesentlich besseres Empfinden dafür, auch einen wesentlich mehr geschärften Blick. Und ich bin extrem gespannt, wo sich das in den nächsten, sag ich mal, 2 Jahren hinentwickelt. Und ich glaube, es wird große, große Veränderungen geben.
Neue Maschinenstürmer. Beherrschen wir die Technik? Oder Sie uns? Ein Feature von Christian Conradi, der auch gesprochen und produziert hat. Die Redaktion hatte Jana Wuttke.